Neulich lief ich über einen alten Friedhof, sehr schön. Da fielen mir die Berufsbezeichnungen auf den Grabsteinen auf. Menschen definieren sich über ihre Arbeit oder über ihren Stand. Naja, und da waren die Unterschiede in der Ausstattung der Gräber. Auch nach dem Tod sind nicht alle gleich. Klassenunterschiede in Stein gemeißelt. Eigentlich ein schöner Buchtitel. Schön ist die Nacht klingt aber auch nicht schlecht. Das ist das neue Buch von Christian Baron. Mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Christian.
Hallo, schönen guten Morgen.
Wann warst du das letzte Mal auf einem Friedhof?
Oh, das ist schon einige Zeit her, bestimmt 2 Jahre. Ich bin nicht so der Friedhofsmensch, aber als mein Großvater vor 2 Jahren gestorben ist, da bin ich dort gewesen.
Mir sind ja, wie gesagt, die Berufsbezeichnungen aufgefallen und auch natürlich die Ausstattung der Gräber sowieso. Das heißt, die Klassenunterschiede, die Unterschiede, die sind jetzt natürlich auf den Friedhöfen zu sehen, aber auch im vererbten Vermögen, oder? Also vom Tod und nach dem Tod sind nicht alle gleich.
Ja, das ist ein Satz, der erstmal trivial klingt und von dem man glauben müsste, dass er eigentlich auf alle zutrifft. Aber nein, genau das ist nicht der Fall. Was ich noch wichtiger finde als die Frage nach dem Tod ist, dass man im Sterben auch nicht gleich ist. Also, dass es natürlich so ist, dass ärmere Menschen sehr viel früher sterben, weil sie eine schlechtere Gesundheitsversorgung haben, weil sie meistens eine sehr viel schlechtere Arbeitsbedingungen haben und weniger Einkommen, sich weniger gut ernähren können. Das kommt alles mit dazu. Also Leben und Sterben hängen auch beim Thema Armut ganz, ganz eng zusammen, definitiv.
Das ist natürlich Gott gegeben, so wird es suggeriert, dass es immer Arme und Reiche geben wird. Das sind halt die Unterschiede, die spornen ja auch an. Eine Erzählung, die ganz schön tief sitzt, oder?
Ja, absolut. Das ist auch immer wieder eine schmerzhafte Erfahrung, weil jedem eigentlich ersichtlich sein müsste, dass das nicht der Fall ist. Also man muss da schon differenzieren, glaube ich. Es ist wesentlich schwerer, das global zu betrachten, die globale Armut jetzt einfach mal von Deutschland aus zu bekämpfen. Das geht nicht so einfach. Dafür braucht es internationale Zusammenarbeit. Aber das wäre auch möglich. Aber wenn man dann auch noch in ein so reiches Land wie Deutschland blickt, in dem es einen unermesslichen Reichtum gibt, in dem es ja tatsächlich unglaublich viel Wohlstand gibt, dass es in einem so reichen Land so viel Armut gibt, relative Armut dann natürlich, das ist schon ein ganz großer Skandal. Und ich, mein Satz, den ich da immer im Munde führe, lautet, alles, was von Menschen geschaffen wurde, kann von Menschen auch verändert werden. Und die Armut, wie wir sie haben, ist menschengemacht. Und deswegen können wir sie auch verändern.
Der Eindruck entsteht bei mir natürlich nicht. Andererseits habe ich den Eindruck, es könnte natürlich eine Protestbewegung geben. Die wunderbare Ines Schwertner, die hat gesagt, es wird also ein rauer Winter der Verteilungskämpfe und eigentlich müsste es eine linke Bewegung geben, aber die ist ja so zerklüftet wie immer, oder?
Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt, wo es wirklich dringender nötig wäre denn je, die Linke eigentlich faktisch nicht da ist als Kraft. Ich meine damit nicht nur die Partei, die sich so nennt, sondern generell die gesellschaftliche Linke. Und im Augenblick, ich meine, wir sehen das jetzt schon in Ansätzen, was beispielsweise im Moment in Berlin an Demonstrationen läuft. Die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass in der Krise, die uns jetzt bevorsteht, die auch lange dauern wird, die Rechtsextremen profitieren werden. Und das ist ja ein ganz, ganz großes Problem, weil das bedeutet faktisch eine deutliche Verschlechterung zum jetzigen noch mal mehr. Und das können wir nicht wollen. Also ich bin da wirklich wahnsinnig enttäuscht und ein heißer Herbst der Verteilungskämpfe. Ich find den Optimismus, den Ines Schwertner hat, sehr gut. Aber ich kann ihn leider im Augenblick nicht teilen. Ich fände es schön, wenn es den gäbe und wenn vor allen Dingen die Verteilung von oben nach unten dann wieder stattfinden würde und nicht umgekehrt. Aber ich sehe gerade keinen Grund für Optimismus, leider.
Es ist ja auch verständlich, denn es ist ja bequemer, über Sophie Passmann oder über den Song Laila zu twittern, als zu einer IG Metall-Demo zu gehen, weil da ist es möglicherweise kalt oder warm oder es riecht und so. Macht doch keinen Spaß.
Ja, es geht halt in dem einen Fall dann überwiegend ja um moralische Fragen und Befindlichkeit, und ich würde da schon, also wenn wir jetzt speziell dieses Lied Laila zum Beispiel nehmen, das ja eindeutig einen sexistischen Text hat, wenn man darüber aber eine wochenlange Debatte führt, in einer Zeit, in der sogar der Bundeswirtschaftsminister, der bis jetzt nicht dadurch aufgefallen ist, dass er besonders sich für die Bekämpfung der Armut interessiert, wenn der sogar warnt davor, dass es ganz, ganz große Probleme bevorstehen, dass Menschen ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können. Wenn die Außenministerin sagt, es könnte passieren, dass uns Aufstände bevorstehen, und dann diskutiert Feuilleton Deutschland über einen Mallorca-Hit, das ist schon, also hab dafür kein Wort, so seltsam finde ich das. Da müsste sich jetzt wirklich endlich mal etwas drehen, dass wir wieder ganz, ganz verstärkt über die soziale Frage reden, denn sonst fliegt uns wirklich dieses ganze politische System doch noch um die Ohren.
In die Schwerten hat doch gefragt, warum die Rechte Kulturkämpfe führt, um von Klassenkämpfen abzulenken, und warum die Linke Kulturkämpfe führt und sich vom Klassenkampf ablenken lässt. Also klingt jetzt mal kryptisch, aber ist im Grunde so. Andererseits kann man die Debatten ja auch nicht trennen. Also Sie haben ja geschrieben, wer über Geld und damit über Klasse spricht, sollte auch von Race und Gender sprechen. Das ist so eine eigenartige Feuilleton-Debatte, wie du sagst.
Es sollte nicht ausgeklammert werden. Ich bin nicht der Meinung, dass man eine dieser Dimensionen irgendwie immer isoliert betrachten kann. Das geht ja überhaupt nicht. In der Alltagswirklichkeit in unserem Leben überschneiden sie sich ja ständig. Also ganz konkret ein Beispiel, das mir da einfällt. Es gab vor ein paar Jahren bei Google zum Beispiel einen Skandal um ein sexistisches Manifest. Und da hat ein Mitarbeiter ein Memo geschrieben, dass Frauen nicht für Führungspositionen geeignet sind. Was natürlich vollkommen irre und falsch ist. Er wurde dann auch entlassen, dieser Mensch. Und weil er nicht mit den Werten von Google, dieses Unternehmens, übereinstimme. Ja, dann hat die Debatte aufgehört. Aber warum hat man da nicht darüber gesprochen, dass Google schon seit Jahren ein juristisches Verfahren mit dem Arbeitsministerium, dem amerikanischen, führt, weil es eine systematische Ungleichbezahlung von Männern und Frauen gibt? Also da sieht man doch, dass es zusammenhängt. Aber warum endet die Debatte dann, bevor man diesen Schritt geht? Das ist eigentlich das Problem, das ich habe. Und da stimme ich Ines Schwertner zu, wenn sie sagt, die Linke lässt sich da in Kulturkämpfe reinziehen, obwohl es eigentlich darum ginge zu zeigen, es findet eine Kulturalisierung des Klassenkampfs statt und der Klassenkampf muss weiter geführt werden, nicht nur von oben.
Mhm. Du schreibst, so wird das notwendig falsche Bewusstsein von einer Front zwischen den linken Eliten und dem einfachen Volk leider einstweilen fortbestehen und in Bierzelten eher Triebabfuhr mit Leila betrieben werden als Klassenkampf mit der Internationalen. Das scheint mir so ein Knoten zu sein, der schwer zu durchschlagen ist. Andererseits könnte man auch über den Herrschaftsknoten mal sprechen, wo alles irgendwie zusammenhängt, oder?
Ja, man müsste es. Ich finde es absolut dringend. Es ist nicht ganz einfach, damit durchzudringen. Das sehe ich schon. Wir haben in Deutschland ja auch eine Struktur, wenn man sich die Massenmedien anguckt, da gibt es bestimmte Eigentumsstrukturen. Das heißt, bestimmte Konzernverlage wollen jetzt auch gar nicht unbedingt, dass man mal eine sechswöchige Serie in der Zeitung macht, in der es darum geht, wie müsste man eigentlich die Vermögenssteuer wieder einführen? Gäbe es vielleicht mal einen Grund, neue Beerbschaftssteuer nachzudenken? Nicht, dass da jemand sitzt und sagt und mit einem roten Telefon anruft und sagt, ihr schreibt das mal nicht, sondern der amerikanische Linguist Noam Chomsky hat das ja mal in dem sogenannten Propagandamodell so auf den Punkt gebracht, dass er sagt, in Demokratien funktioniert das so, dass man den Leuten gar nicht sagen muss, was sie schreiben sollen, weil die Einstellungspolitik, also wer kommt eigentlich in Redakteurspositionen, das sind die Leute, die nicht ständig darüber nachdenken müssen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen, sondern das sind Leute, die sich den Job leisten können. Selbst wenn er schlecht bezahlt ist, sind es häufig Leute, die Eltern haben, die ihnen vielleicht mal was vererben werden oder die es schon getan haben. Das sorgt natürlich für ein bestimmtes Bewusstsein. Das heißt, die Lebenswirklichkeit dieser Menschen ist häufig gar nicht mehr verknüpft mit denen, die wirklich unter sozialer Not leiden. Da müsste es aber mehr Empathie geben und das ist ja möglich. Also es ist ja nicht so, dass man arm sein muss, um für die Armutsbekämpfung zu sein. Es braucht aber, glaube ich, eine Überwindung dieser getrennten Lebenswelten, die wir haben. Also wer hat denn heute noch wirklich von den Menschen in höheren Positionen oder in akademisch geprägten Berufen wirklich etwas mit der Supermarktkassiererin oder dem Paketboten zu tun, außer mal ganz kurz Geldaustausch oder Ware austauschen und dann tschüss, guten Tag und auf Wiedersehen. Das müsste sich ändern, glaube ich. Aber das ist nichts, was sich von heute auf morgen tun lässt. Deswegen ist es akut, glaube ich, wichtig. Und da knüpfe ich wieder an Ines Schwertners Appell an, den ich zu optimistisch finde, aber von dem ich glaube, dass er nötig ist, dass man alle linken Kräfte bündelt, um dafür zu sorgen, dass auf der Straße demonstriert wird, dass ein außerparlamentarischen Druck aufgebaut werden kann, um diese, um mehr Entlastungen zu bringen, um dafür zu sorgen, dass die Leute nicht reihenweise und massenhaft in Armut stürzen, sondern dass wir die Schäden begrenzen für diejenigen, die unten sind oder drohen, nach unten zu fallen.
Du sagst ja, es lohnt sich jetzt eine Debatte über das Ende der kapitalistischen Prinzipien in Schlüsselindustrien und in Bereichen, in denen es um Grundbedürfnisse, um die Grundversorgung geht, und zwar Gesundheit, Bildung, Wohnen, Mobilität und Energieversorgung. Also eine Vergesellschaftung, das ist auch eine dringende Debatte, die doch eigentlich auf Verständnis stoßen müsste, gerade im Moment, oder?
Aus meiner Sicht in jedem Fall. Es ist eben nur leider so, dass irgendwie sozialistische Ideen offenbar so kontaminiert sind in Deutschland, im öffentlichen Bild, dass man immer denkt, dass für alle Wege führen danach nach Moskau oder schlimmer in den Gulag, die irgendwie sozialistisch klingen. Das sehe ich eben komplett anders. Ich finde halt, man müsste mal wieder den Blick ganz deutlich darauf richten, wenn wir eben beim Arbeitsleben bleiben, dass wir uns da ein Ausmaß an Fremdbestimmung und Diktatur gefallen lassen, das uns ja in jeder anderen Lebenssituation absurd erscheinen würde. Also, dass der Chef bestimmt, wann ich an welchem Ort wie lange zu sein habe und was ich da zu tun habe. Und wenn ich mich weigere, dann kommt das Jobcenter und sagt, du machst den Job, den ich von dir verlange und nicht, was du willst, sonst kürzen wir dir dein Existenzminimum. Das ist doch ein Irrwitz eigentlich. Und warum denken wir nicht darüber nach, dass wir zum Beispiel Betriebe ins Belegschaftseigentum übergeben und die gemeinsam Betriebe führen? Das ist jetzt, klingt jetzt völlig irre, aber in der Geschichte, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland so wahnsinnig, aber in anderen Ländern hat es das ja schon gegeben und es hat auch funktioniert. Warum müssen wir so etwas wie Gesundheit, Bildung, Mobilität eigentlich nach Profit ausrichten? Es hat ja führt ja im Endeffekt vor allem dazu, dass man nur noch auf Kosten und Nutzen schaut. Und das darf doch in einer fortgeschrittenen Demokratie, wie wir sie haben, in solchen Bereichen, die Grundrechte betreffen, absolut nicht sein. Das finde ich, das müssten die großen Debatten sein, die in den nächsten Monaten geführt werden.
Die gefühlte Fremdbestimmung, Diktatur, wie du sagst, die kann ich auch spüren, dass Leute ein Unwohlsein haben und das irgendwie raus muss. Also da ist ein Druck da, dass die da oben, ob das die Eliten sind oder die Macht da hat, da ist so ein fast schon ein Frust, ein Hass da, den die Rechten natürlich besser kanalisieren können, was man jetzt in dem Anstieg der Telegram-Gruppen sieht und in den Verbreitungszahlen der neuen Rechten und so weiter. Die Linke hat es bisher nicht gepackt zu mobilisieren, oder?
Sie hat es ja auch deutlich schwerer als die Rechten. Also wenn die Rechten mobilisieren oder polarisieren, dann adressieren sie bestimmte Gruppen und sagen und hetzen sie auf eine andere Gruppe und sagen, hier, die Flüchtlinge nehmen euch die Arbeitsplätze weg. Die Ausländer, hat man früher gesagt. Was empirisch leicht zu widerlegen ist, aber es verfängt, weil es einen emotionalen Anker bietet. Und weil wir leider ein Bildungssystem haben, in dem, sagen wir mal, die materialistisch-marxistische Grundbildung nicht vermittelt wird. Das ist auch etwas, das ich meinen linken Freunden dann immer wieder mal sagen muss. Ihr könnt jetzt natürlich auf den Pöbel schimpfen, der nicht kapiert, dass der Kapitalismus das Problem ist. Aber wenn wir ein Bildungssystem haben, in dem Menschen frühzeitig eliminiert werden, also nicht weitermachen dürfen, mit zum Beispiel Abitur machen dürfen oder studieren können, dann dürft ihr euch nachher nicht wundern, dass die keine differenzierte Kapitalismuskritik vorzuweisen haben, sondern denen auf den Leim gehen. Dann ist es eure Aufgabe, es bestmöglich auszugleichen, indem ihr die Zusammenhänge herstellt und dialektisch denkt. Das ist aber viel schwerer. Man muss natürlich auf die Systemebene gehen, weil klar ist, dass es nicht darum geht, dass einzelne Gruppen böse sind, nicht irgendwie Bill Gates oder irgendwelche Superreichen, sondern das, wofür die stehen. Und das ist sehr, sehr viel schwerer in politische Arbeit umzumünzen. Da habe ich schon Verständnis für. Ich dürste aber selbst auch danach, dass es hier Menschen gibt, die da Kampagnen draus spinnen können, die nicht menschenfeindlich sind, sondern menschenfreundlich und die richtigen adressieren.
Lass uns mal über Klassismus reden, das ist ja auch ein Problem, und über Klassenscham. Das Phänomen Trump hat mal eine amerikanische Soziologin erklärt, dass es eigentlich ganz einfach ist. Der Donald Trump hat den Arbeitern die Scham genommen. Der hat ihnen gesagt, ihr seid gut, ihr seid in Ordnung, ihr seid nicht schlecht, und das hat gewirkt. Also das heißt, die einfach das Gefühl zu haben, ich bin nicht schlecht, ich bin nicht schlechter, weil ich nicht so eine hohe Bildung habe und weil ich Arbeiter bin, das ist ein interessantes Phänomen, Klassenscham, oder?
Ja, und sie wirkt ja auch sehr stark, weil Scham niemals zu denken ist ohne das Phänomen der Beschämung. Also um das mal an meinem Beispiel vielleicht klar zu machen, was ich damit meine, damit es nicht so abstrakt ist. Ich bin selber eben in Armut aufgewachsen, mein Vater war Möbelpacker und er ist einmal von der Arbeit suspendiert worden, weil er beim Klauen erwischt wurde. Da hat er sich was aus den Umzugskisten genommen und danach hätte er Sozialhilfe beantragen können, weil er war ja suspendiert und konnte erstmal kein Arbeitslosengeld nehmen. Das hat er nicht getan. Das ist, was ja vollkommen verrückt ist. Und er hat immer wieder gesagt, ich bin keiner von denen da unten, die sich da hinstellen und Almosen nehmen. Also Er hat offensichtlich ein soziales Recht, das existiert, nicht in Anspruch genommen, weil es stigmatisiert, beschämt ist. Und das finde ich, unabhängig davon, dass er natürlich trotzdem für seine Familie hätte das machen müssen, sagt das sehr viel darüber aus, wie diese Scham funktioniert. Also, dass man sich schlecht fühlen soll, dass man sich schuldig fühlen soll. Die Schuld ist da ja auch ein ganz großes Ding. Und das ist ein Riesenproblem. Und da kommen Linke auch eben immer schwerer dagegen an, weil der Sozialstaat in den vergangenen 20 Jahren so umgebaut wurde, dass das institutionalisiert ist, diese Scham, dieses Empfinden von Scham. Ich nehme das in meinem Umfeld bei Leuten, die manchmal auf ALG II fallen, weil sie kein so stetes Erwerbsleben haben können, nehme ich das ganz stark wahr, dass die diese Sanktionen, die sie bekommen ab und zu, wenn sie irgendwie einen Termin verpassen, weil ihr Kind irgendwie krank ist, das nehmen die nicht so wahr, dass sie sagen, oh Mann, die nehmen ja mein Recht, was ja faktisch so ist. Das Amt nimmt einem dann das Recht auf ein Existenzminimum, wenn sie das kürzen. Aber nein, sie werten es so, ich habe mich ja falsch verhalten, das hätte ich nicht machen dürfen und ja, die sollen das dann halt jetzt mal machen. Und da, wo setzt man da an? Also man muss da ja wirklich nochmal bei den Ursprüngen anfangen, beim Selbstvertrauen und dabei, dass man die Zugehörigkeit zur sozialen Klasse der Lohnabhängigen wieder positiv konnotiert. Also wir haben da echt erstmal auch wieder Diskursarbeit zu leisten als Linke. Das ist gar nicht so einfach.
Und das Bewusstsein, dass Scham ein extremes Machtinstrument ist, Beschämung ein extremes Machtinstrument, wird am deutlichsten wird es ja bei der Armee, dass Beschämung dann ausgenutzt wird und dass dann die Schamabwehr dann Aggression führt. Das erklärt möglicherweise auch den Hass, die Aggression aufeinander, heftiges Phänomen, ne?
Ja, es ist ein sozialpsychologisches Phänomen, das mich natürlich auch zunehmend verzweifelt macht. Ich will mir die Hoffnung darauf, dass sich was zum Guten ändert, natürlich nicht nehmen lassen. Im Augenblick ist diese gesamte gesellschaftliche, dieses soziale Klima so polarisiert und so auf Abgrenzung von Gruppen gegeneinander ausgerichtet, dass ich glaube, dass es jetzt wirklich bei dieser Krise vor allen Dingen um Schadensbegrenzung geht und Druck von außen zu machen. Natürlich wird man dann auch immer wieder mal gefragt, ja, wenn ich dann sage, dass ich gerne im Sozialismus leben würde, dass ich sozialistische Ideen gut finde, dass ich finde, Schlüsselindustrien müssen verstaatlicht werden. Das ist etwas, was jetzt leider gerade nicht auf der Tagesordnung steht, sondern jetzt geht es einfach darum, dafür zu sorgen, also genug Druck auf die Regierung zu machen, dass die weitere und sehr, sehr nachhaltige Entlastungen für die Bevölkerung erlassen und nicht weiterhin dieser Finanzminister von der FDP auf seinem Säckel sitzt und sagt, nö, mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht. Das geht einfach nicht.
Wir sind eines der reichsten Flächenindustrieländer. Es gibt genügend zu verteilen. Dennoch in Diskussion erlebe ich immer, wenn es dann um Klassen und Klassenkampf gibt, dass dann die Leute sagen, ach, Klassen gibt's ja nicht mehr. Das ist da so alter marxistischer Kram. Wir haben doch Milieus und soziale Unterschiede und so weiter. Wie erlebst du auch, dass diese Zweifel kommen, dass es Klassen überhaupt noch gibt?
Ja, das löst sich so langsam zum Glück auf, weil die Sozialwissenschaften da über Jahre hinweg schon gute Arbeit geleistet haben. Nur ist das natürlich noch keine Garantie, dass das auch in die Gesellschaft hineinwirkt. Da hat erst so langsam wieder was eingesetzt. Mir kommt das manchmal auch ein bisschen wie so eine Wortklauberei, als würde das wie so, ach komm, wir müssen jetzt dieses Wort nehmen, man kann auch ein anderes nehmen. Da sage ich halt nein, auf keinen Fall. Es macht einen ganz wichtigen Unterschied, ob man Schicht sagt, ob man Milieu sagt und ob man Klasse sagt. Weil der Klassenbegriff etwas ist, der kollektiv funktioniert und in der Wissenschaft sagt man relational, also in Beziehung zueinander. Da, an der grundlegenden Analyse, wie sie im Marxismus oder bei Karl Marx und Friedrich Engels steht, hat sich ja nichts geändert. Es gibt weiterhin die Klasse derjenigen, die Kapital haben, also die Geld investieren, um noch mehr Geld einzunehmen. Und dafür müssen sie die Produktionsmittel kontrollieren. Das waren früher vielleicht irgendwie in den Fabriken im Industriekapitalismus noch was anderes. Heute können das auch die Macht auf Informationen beispielsweise sein. Das Funktionsprinzip existiert und es gibt die Arbeiter, die ja ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um überleben zu können. Das bleibt als Grundlage, so bei aller Ausdifferenzierung der Gesellschaft, bei allem, was so passiert ist. Und ich finde, es ist deswegen wichtig, dass man das immer weiter pusht und sagt, dass das der Fall ist, weil das ja auch eine positive Wendung nehmen kann. Klasse ist ja etwas, was auch einen verbinden kann und zeigen kann in diesen ganzen identitätspolitischen Abgrenzungsspielen, die wir gerade erleben. Ich bin aber ich bin dieser Gruppe zugehörig und ich grenze mich von dir ab, zeigt das doch, dass wir im Endeffekt doch, dass uns doch mehr eint, als uns trennt und dass wir eigentlich uns unter der Klasse der Lohnabhängigen, vereinen können und da Träger von ökonomischen Funktionen sind, die dazu führen können, dass wir zusammenkämpfen für Verbesserungen. Also darum müsste es eigentlich gehen. Deswegen ist mir dieser Begriff so wichtig.
Klingt ja auch gut. Christian Baron, ein Mann seiner Klasse. Lass uns abschließend nochmal über diesen Herrschaftsknoten reden, denn da geht es ja um Class, Race and Gender. Klingt im Englischen irgendwie besser. Können wir den mal entwirren? Kannst du mir erklären, warum dieser Herrschaftsknoten so interessant und so wichtig ist?
Ja, also ich habe das zum ersten Mal bei der Soziologin Frigga Haug gelesen, die das sehr schön zusammenbringt, die eben sagt, es gibt eben verschiedene Diskriminierungsdimensionen, also eben aufgrund des zugeschriebenen oder tatsächlichen Geschlechts, aufgrund der Ethnie, die zugeschrieben wird und eben auch aufgrund der Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse. Diese drei Dimensionen hört man häufiger mal so, es gehört zusammen, es funktioniert aber nicht so, dass das sich dann irgendwie bei bestimmten Menschen addiert und dann ist jemand dreimal diskriminiert, während der andere nur zweimal diskriminiert ist. Nein, diese Dimensionen gehören insofern zusammen, dass man sagt, wenn ich zum Beispiel bei dem Punkt der sozialen Klasse noch ein bisschen fester zuziehe, dann ist das eben, dann hat das Auswirkungen auf die anderen Dimensionen. Da ist eben ein Knoten zwischen ein Knoten mit diesen drei Dingen. Und es lässt sich nicht voneinander trennen, weil auch Verbesserungen beispielsweise, wenn ich den Knoten auf der einen Seite ein bisschen lockere, dann kann man auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen durchatmen. Das ist eigentlich ganz einfach gesprochen das, was sie damit meint, um klarzumachen, es geht nicht um eine Addition, sondern darum, dass die drei Dinge einander immer bedingen, dass sie sich überlagern und dass sie in vielerlei Hinsicht in dem Sinne zusammengehören, dass man nicht das andere vernachlässigen darf, dass man niemals, wenn ich nur an zwei der drei Dimensionen denke, also nur an zwei Stellen dieses Knotens rumfummele, dann zieht er sich im Endeffekt doch mehr zu. Also ich muss es ganzheitlich denken. Das ist die Idee und die finde ich sehr bestechend in der sehr komplizierten kapitalistischen Lage, in der wir uns gerade befinden.
Das kann ich mir jetzt gut vorstellen mit so einer Doppelschleife. Wenn man da an der falschen Stelle zieht, kriegt man das Scheißding nie auseinander und dann wird es immer nur fester und verknotet sich. Dass man sich gegeneinander ausspielen lässt. Man sagt, okay, wir brauchen diese Debatte. Es ist wie immer ambivalent und die Ambivalenz auszuhalten, das ist das Allerschwierigste, oder?
Ja, richtig. Das ist ja auch das, warum vielleicht so Twitter-Debatten immer so schnell eskalieren, dass man nicht mehr in der Lage ist, Ambivalenzen nicht nur auszuhalten, sondern auch, dass dass andere eine völlig andere Perspektive auf ein Thema haben. Also ich habe das eben, du hast den Titel Ein Mann seiner Klasse genannt, meines Buches, da geht es ja vor allem um meine Kindheit. Ich habe die Versöhnung mit meinem eigenen Vater, der Säufer war, der geprügelt hat, vor allem dadurch hingekriegt, dass ich mich in seine Lage reinversetzt habe und versucht habe, ich kann nicht verzeihen, was er mir alles angetan hat, aber ich will es verstehen. Und das ist ein großer Unterschied. Und das Verständnis dafür sorgt schon dafür, dass ich sage, ich möchte dafür sorgen, dass oder mithelfen, dafür zu sorgen, dass möglichst wenige Menschen sich so in Zukunft verhalten müssen. Und das ist doch ein großer Fortschritt. Und wenn wir das schaffen, wieder ein bisschen mehr in diese Richtung zu denken, glaube ich, dann wird das soziale Klima sich auch verändern und dann kriegen wir vielleicht wirklich einen heißen Herbst der Verteilungskämpfe.
Wow, endest du positiv, das ist grandios.
Ja, ohne die Hoffnung, habe ich ja gesagt, könnte ich nicht jeden Morgen aufstehen und ein glücklicher Mensch sein.
Sagt Christian Baron, sein aktuelles Buch heißt Schön ist die Nacht. Danke fürs Gespräch und alles Gute. Tschüss.
Tschüss.